Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und ich habe heute zwei Gäste und zwar als erstes den Luca Hoffmann, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und der zweite Gast ist der Mario Zechner, auch dir guten Morgen nach Österreich.
Hallo, schönen frühen guten Sonntagmorgen.
Man hört es übrigens gar nicht so krass bei dir raus. Du hast nämlich im Vorfeld gesagt, oh je, hoffentlich ist mein österreichischer Akzent kein Problem, aber ich finde es gar nicht... Also ich finde es eh nicht schlimm, aber es ist auch gar nicht so krass, wie ich es erwartet hätte aufgrund deines vorherigen Warnungsgebarens.
Das kann ich gern ändern. get to the job.
Okay, ihr seid beide das erste Mal bei uns zu Gast. Bevor wir nämlich dann jetzt zum Thema kommen, würde ich doch euch beide mal bitten, euch kurz vorzustellen, was macht ihr so und wie habt ihr mit Games zu tun? Luca, fang doch mal an.
Ja, also ich bin der Luca, gebürtiger Hesse, bin jetzt in Hamburg, bin nach Hamburg gezogen, weil ich gerne Spiele entwickeln wollte. Das mache ich jetzt seit 2-3 Jahren. Erst festangestellt und mittlerweile auch privat. Also ich versuche selber Spiele zu verkaufen sozusagen. Ja.
Aber du hast auch immer noch einen Job in der Spielebranche oder bist du jetzt quasi komplett auf Freelance-Basis?
Nee, genau, zurzeit bin ich komplett Freelance, aber mache zurzeit nur an dem Studio Nuke the Moon, also an dem Studio, was wir so aufziehen und entwickle Spiele damit.
Mhm. Gut, und auch gleiches Recht für dich, Mario, auch einmal ganz kurz vorstellen, bitte.
Ja, Mario aus der Steiermark, der Schönen in Österreich. Mein Connect zu Game Development ist verschiedener Art. Ich habe eine Zeit lang in San Francisco beim Gaming Startup gearbeitet als Architekt, um dort die Technologie hochzuziehen. Habe LibGDX entwickelt, das ist ein Open-Source-Projekt für Java und JVM-Languages für Cross-Platform-Game-Development. Das ist relativ populär, ungefähr auf Höhe von Cocos2D. Ja, das wäre so ungefähr mein Connect zu der ganzen Geschichte.
Mhm. Gut, das Thema heute soll sein Game Jam und zwar zu diesem LibGDX. Ich habe immer noch ein bisschen Probleme, weil das viele Buchstaben hintereinander sind. Das kann man gar nicht so in einem Schwung aussprechen. Da werden wir gleich nochmal ins Detail gehen, was das eigentlich ist, aber der Aufhänger für die heutige Folge ist, dass es da einen Game Jam gibt, der aktuell läuft. Und jetzt werden sicherlich Hörer auch sagen, so, hey, Game Jam, da hattet ihr doch schon mal eine Folge und da haben sie nicht ganz unrecht. Das war nämlich auch meine erste Reaktion, als ein Hörer das uns auf Twitter als Thema nahegelegt hat und gesagt hat, hier, da läuft gerade dieser Game Jam, das wäre doch mal ein cooles Brunch-Thema für euch. Und dann ja, war auch meine erste Reaktion so, ja, aber wir hatten doch schon mal eine Folge zu einem Game Jam. So als kurzer Exkurs, das war 1387. Da habe ich mal in so einem 24-Stunden-Game Jam hier in München mitgemacht und hab mich da einfach mal mit dazugesetzt, hab hier und da versucht, irgendwie ein bisschen mitzuhelfen und hab mir das halt einfach mal so als Embedded Journalism so ungefähr mit versucht anzuschauen, wie das abläuft, was da so passiert und das haben wir dann in der Folge vercastet und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn man jetzt nochmal so ein Game Jam macht, dann wird sich das doch irgendwie inhaltlich sehr wiederholen, weil Game Jam ist Game Jam, da wird man nicht viel Neues thematisch rausarbeiten können, woraufhin auch du, Luca, mir vehement widersprochen hast und gesagt hast, nein, nein, das ist auf jeden Fall hier in diesem nochmal was ganz anderes und deswegen probieren wir das jetzt nochmal, machen da auch nochmal eine Folge und schauen, wie sich dieser aktuelle Game Jam, an dem ihr beide dann teilnehmt, beziehungsweise Mario, wenn ich richtig verstanden habe, du bist sogar der Initiator dieses ganzen LibGDX Game Jams, oder?
Ja, genau. Ja.
Genau. Dann würde ich doch an dich gleich mal die erste Frage weitergeben. Du hast jetzt ja so ein bisschen gehört, um was es bei diesem Game Jam, wo ich war, ging. Vielleicht kannst du da gleich mal anknüpfen und sagen, was ist denn das Besondere am LibGDX Game Jam und wie unterscheidet er sich zu dem, was ich jetzt gerade so ein bisschen geschildert habe?
Mhm. Der LibGDX Jam ist vorrangig für die LibGDX Community. Wie vorher gesagt, das ist ein Open Source Projekt und hat relativ viele Follower und User, von großen Studios bis Einzelgaragenentwicklern sozusagen. Der konkrete Unterschied liegt wohl darin, dass es jetzt kein 24-Stunden-Jam ist, sondern ein einmonatiger Jam. Hintergrund dabei ist, dass viele der Leute, die mitmachen, natürlich auch Jobs haben, sei es jetzt im Game-Development-Bereich oder aber auch im normalen Enterprise-Bereich. Das heißt, ein einmonatiger Jam erlaubt auch solchen Leuten mitzumachen. Also sprich, selbst wenn sie nur ein Wochenende investieren können, reicht das möglicherweise bereits, um ein Spiel entwickeln zu können. Für Leute, die motivierter sind, und ich glaube, Nuke the Moon fallen ein bisschen in diese Kategorie, die können ein bisschen mehr Zeit aufwenden für den Jam, ergibt sich dadurch natürlich die Möglichkeit, Spiele zu schreiben, die man jetzt im Rahmen von, sagen wir, einem 24-Stunden-Ludum Dare oder anderen Wochenend-Jams nicht machen kann. Die Hoffnung auf meiner Seite ist somit, dass wir hoffentlich Jam-Einträge bekommen, die sich qualitativ oder vom Umfang her ein wenig nach oben hin ausrichten im Vergleich zu kürzeren Jams. Andere Unterschiede, ja, im Endeffekt, die eingesetzte Technologie muss in dem Fall libgdx sein. Wie eingangs erwähnt, das ist ein Cross-Platform-Game-Development-Framework, das von großen und kleinen Firmen verwendet wird. Google zum Beispiel hat es verwendet für Ingress. Ich glaube, Tribal Games hat es verwendet für eins ihrer Spiele, um ein paar Namen zu droppen. Ja, und das ist, glaube ich, so summa summarum mal der grobe Überblick über die ganze Geschichte.
Wie muss ich mir denn dieses libgdx als absoluter Programmier-Noob vorstellen? Ist das eine Engine, so wie Unity, oder ist das eher eine Programmiersprache, in der dann gearbeitet wird, die man dann für verschiedene Plattformen compilen kann? Oder, also, was ist da der Hintergrund und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, sowas zu schreiben? Was du dann ja auch noch für allen zur Verfügung stellst, wenn ich es richtig verstehe. Das ist ja Open Source, oder?
Richtig, ja. Kurz zusammengefasst, das Ganze ist basierend auf Java oder JVM, also Java Virtual Machine Languages, so wie Scala, Clojure, Kotlin und so weiter und so fort. Initiale Gedanke von mir war,
dass... Das könnten jetzt übrigens für mich auch irgendwelche Pokémon-Charaktere sein. Wenn du das so aufzählst, könntest du mir einfach irgendwas unterjubeln, ich würde dir da keinen Widerspruch geben.
Kommt den ganzen relativ nahe, wenn man sieht. So den entsprechenden Flame Wars anschaut dazu. Ja, Hintergrund war im Endeffekt, oder Initiator der ganzen Geschichte war für mich im Endeffekt, dass Ende 2009 ich mein erstes Smartphone mir zugelegt habe, und zwar ein Android-Phone. Und Android, wie wir alle wissen, verwendet Java oder eine Abart von Java, um Applikationen dafür zu schreiben. Und ich habe mich dann 2009 in meinen Weihnachtsferien hingesetzt und habe mir gedacht, ach, ich bin doch ein Spieleentwickler bei Nacht, wieso sollte ich da nicht ein bisschen was für mein Smartphone schreiben können? Es hat sich dann herausgestellt, dass die ganze Sache ein bisschen heikel ist, insofern als dass die Iterationszeiten, sprich ich ändere den Code oder ich ändere irgendwelche Grafiken oder Sounds und dann möchte ich es testen, extrem hoch waren damals. Man hat da teilweise eine Minute gewartet für einen Single-Line-Change und das ist natürlich nicht besonders erquicklich. Woraufhin ich mir gedacht habe, ach, wir haben doch auch Java am Desktop, sprich auf Windows, Linux, Mac. Ich schreibe doch einfach was, womit ich das ganze Ding am Desktop schreiben kann und dort testen kann und dann einfach denselben Code nehme und ihn quasi auch auf Android deployen kann. Und aus dieser ganzen Geschichte ist dann über so 2 Monate im Endeffekt libgdx entstanden. Und ich habe vorhin schon öfter bei Open-Source-Projekten mitgearbeitet, auch eigene gemacht im C++-Bereich vormals und auch vor Äonen einmal mit FreeBASIC. Vielleicht kennt das jemand. Ist eine, wie soll man sagen, verpönte Sprache oder basiert auf einer verpönten Sprache, hat sich aber über die Jahre relativ zu einer relativ, wie soll man sagen, eigentlich ganz okayen Sprache für kleinere Games und Apps entwickelt. Jedenfalls habe ich jetzt total den Faden verloren, weil ich quassel wie eine alte Tante.
Was vielleicht nochmal so als Anschlussfrage, warum gibt man dann sowas kostenlos her? Also das ist ja ein gängiges Phänomen dieses Open-Source-Dings, dass Sachen entwickelt werden, die dann hergegeben werden, damit andere wieder mitarbeiten können, indem sie es irgendwie abwandeln oder einfach so Teile des Codes übernehmen. Das ist ja in der Softwareprogrammierung durchaus gängig. Man fragt sich da als extern natürlich aber immer nur so, ja gut, man hat da lange an irgendwas gearbeitet und dann schenkt man es einfach her. Warum macht man das?
Da gibt es vielerlei Gründe eigentlich dafür. Der erste Grund ist, dass ich furchtbar dumm bin und leider mit Geld nicht gut umgehen kann. Soll heißen, ich habe es einfach niemals kommerziell ausgenutzt. Hab da einfach keine Notwendigkeit gesehen. Der eigentliche Grund auf der technischen Seite ist, dass vor allem auf Android es einfach eine Unmenge an verschiedenen Devices gibt. Jetzt kann ich mich als Einzelentwickler oder Entwickler in einem kleinen Team zwar hinsetzen und mir 10, 20 Devices vielleicht kaufen, wenn ich Venture-Kapital gekriegt habe. Das deckt aber einfach die Bandbreite an verfügbaren und verwendeten Geräten nicht ab. Das heißt, dadurch, dass ich das ganze Ding gratis mache und sogar Open Source mache, und vielleicht ein bisschen popularisiere, bekomme ich sozusagen gratis Tester. Das hat bei uns eigentlich hervorragend funktioniert, speziell auf Android. Wir haben Unmengen an Leuten, die das Ding verwenden und die testen das Ganze natürlich auf ihren eigenen Geräten. Und damit kriegt man eine viel größere Abdeckungsrate, was die ganzen Android-Devices betrifft. Das Ganze funktioniert auch auf iOS, da ist das Problem nicht so groß, weil da gibt es im Endeffekt Target-Hardware von meinetwegen 8 verschiedenen Devices, die man abklopfen muss, testweise. Dafür ist es eher weniger relevant. Und dasselbe gilt natürlich auch für den Desktop. Gerade die PC-Gamer unter uns wissen, wie es so mit Kompatibilität und Bugs, die hardware-spezifisch sind oder von der hardware-spezifischen Zusammenstellung eines PCs abhängen. Und auch da ist es relativ schön, wenn man verschiedenste Leute hat, die dann beim Testen helfen.
Mhm. Gut, jetzt müssen wir mal Luca wieder reinholen. Den haben wir jetzt quasi sträflich missachtet, die ersten paar Minuten. Luca, erzähl doch noch mal, das Nuke the Moon heißt das Studio, was ihr habt, ne?
Genau.
Was da quasi eure Historie ist und habt ihr da vorher schon mit diesem Tool gearbeitet und deswegen beim Game Jam mitgemacht? Oder war das eher so die Idee, ach guck mal, da können wir uns vielleicht in den Game Jam auch noch Wissen über diese Engine oder Programmiersprache jetzt auf die Pfanne schaufeln?
Ja, genau, es war so ein bisschen ein Zwischending. Also mit libgdx hatte ich zu tun aus professionellem Umfeld, weil wir damals bei Tribal Wars 2, das ist so ein Free-to-Play-Spiel, da haben wir eine Technologie gesucht und dann war libgdx da eigentlich ganz passend. Und dann, ja, Nuke the Moon hat dann auch darauf weiter auf libgdx gesetzt, weil ich halt einfach mich damit dann auskannte und das macht dann natürlich Sinn. Da haben wir das erste Spiel Moonsters geschrieben, das war ist so ein Match-3-Spiel. Ist auch Free-to-Play. Und genau, dann kam der Jam und dann war es natürlich klar, okay, wir kennen die Technologie ein bisschen, dann machen wir damit. Und letztlich hat sich jetzt herausgestellt, dass man da dann auch immer noch viel lernen konnte. Insbesondere, weil wir jetzt die 3D-API benutzen und das war vorher einfach bei Moonsters noch nicht notwendig. Da haben wir 2D gemacht. Ja.
Wie schaut denn jetzt der Arbeitsaufwand auf, den ihr da reinsteckt, weil Mario hat jetzt schon gesagt, man muss ja nicht die kompletten 4 Wochen dann arbeiten, die der Game Jam läuft, sondern man kann da ja auch teilweise dann nur ein Wochenende investieren und dann kommt vielleicht auch schon was Gutes raus. Das ist halt nur der Zeitraum, der beginnt wahrscheinlich, nehme ich mal an, mit der Bekanntgabe des Themas und dann wird halt einfach ein Endpunkt gesetzt, damit man einfach eine Deadline hat, auf die alle hinarbeiten. Wie ist das bei euch? Arbeitet ihr da ja 24/7? Also gut, das wahrscheinlich nicht, aber investiert ihr da ab und zu mal eine Stunde oder seid ihr da schon jetzt die 4 Wochen voll dran?
Also mich hat's gerade gepackt. Ich mache da sehr viel dran. Täglich auf jeden Fall mehrere Stunden. Ich finde es aber auch ein Vorteil bei dem libgdx-Jam, dass das Ganze nicht nur 24 Stunden dauert, weil es einfach bei den 24-Stunden-Jams, da ist man halt, wer kann am meisten durchhalten, ein bisschen auch der Contest, also zusätzlich zu den kreativen Fähigkeiten. Und jetzt bei einem längeren Jam kann man halt einfach auch sich ein bisschen Zeit lassen. Und wir machen da jetzt viel, ja, weil die Zeit ist da. Und ich möchte das auch so ein bisschen als Vorzeigeprojekt für Nuke the Moon einfach haben. Das fände ich schön, wenn da einfach was Gutes bei rausfällt und wir Leute mit dem Spiel begeistern können.
Ist das jetzt eigentlich das erste Mal, dass das stattfindet, Mario? Oder gab es den schon vorher, den Jam, und findet der jährlich statt?
Nein, das ist das erste Mal, aber der Sinn der Sache wäre, dass wir das jetzt einfach jährlich einführen. Wir haben 2 Sponsoren mit an Bord gezogen, meinen Arbeitgeber sozusagen, Rovium. Das ist eine Middleware-Firma für mobile Entwicklung. Und wir haben auch Robotality an Land gezogen, die uns ein paar Gratis-Games zustecken. Die sind ein Indie-Studio aus original der Schweiz, Deutschland, über die Welt verteilt, relativ klein noch. Die haben Halfway publiziert, ich glaube 2014. Das ist ein Turn-Based Strategy-Game im Sinne von XCOM und ähnlichen Dingen. Und das Ganze sehe ich auch als eine Chance für kleinere Leute, ein bisschen medialen Hype für sich zu generieren. Wir haben aufgrund der Sponsoren gemeint, die Leute sollten devloggen, sprich ihre Entwicklungstätigkeiten dokumentieren, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Leute, die interessiert sind an der Spieleentwicklung. Also so ein bisschen einen Einblick, was so ein Game Jam oder das Spieleentwickeln an sich mit sich bringt. Und die zweite Sache ist, dass wir das Ganze auf Twitter versuchen zu forcieren. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Ich meine, wir sind kein Trending-Thema, aber es gibt viele Einträge, die dort dokumentiert werden mit Screenshots und so weiter und so fort, die dann teilweise relativ populär sind, speziell wenn sie super gut ausschauen oder irgendwas Witziges haben und so weiter und so fort. Quintessenz des Ganzen, wir wollen, dass dann jeder ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit treten kann mit der ganzen Sache.
Jetzt habe ich schon gesagt, es beginnt mit der Bekanntgabe des Themas, dieser Zeitraum. Da habe ich jetzt einfach vorausgesetzt, dass es ein Thema gibt. Ich muss jetzt aber dann ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht. Das habe ich jetzt einfach nur draus geschlossen, weil mir das irgendwie damals bei dem ersten Game Jam irgendwie erzählt wurde, so dieses, ja, eigentlich gibt's immer irgendwie ein Oberthema, was meistens recht offen gehalten ist, damit man halt möglichst viele Ideen drunter vereinen kann. Deswegen, Mario, gibt's denn ein Thema? Und wenn ja, wie lautet's?
Ja, das Thema ist Life in Space. Und der Hergang zur Themenauswahl war ein bisschen ein kurioser. Ich habe einfach ein Google-Doc aufgemacht und das Publik-Read-Write-Rechte gegeben und dann den Leuten im Endeffekt nur gesagt, geht's dort in dieses Google-Doc rein und schreibt doch bitte ein Thema, das euch gefällt. Und dieses Google-Doc ist dann zu einem eigenen kleinen Stück Kunst geworden. weil dann halt, was weiß ich, 100 Leute konkurrent ein Google-Doc bearbeitet haben. Übrigens, Google-Docs mit 100 Leuten konkurrent in einem Sheet, keine gute Idee, speziell wenn sie Schreibrechte haben. Die Technologie ist leider noch nicht...
Wie oft kam das Wort Penis vor?
Gar nicht oft. Ich war sehr, sehr glücklich mit unserer Community. Es gab ein, zwei Ausrutscher, aber im Großen und Ganzen war das Ganze selbstregulierend, was ich fantastisch gefunden habe. Ich kann dir da das PDF schicken, was natürlich für die Hörer jetzt wenig sinnvoll ist, aber du kannst dann sagen, ob das lustig ist oder nicht.
Okay, wenn das irgendwo noch öffentlich zugänglich ist, dann können wir das auch in den Blogpost verlinken. Dann kann man sich das irgendwo mal anschauen, wenn man quasi dann Zugang zu einem Rechner wieder hat. Dann machen wir das gerne. Ja, Google Docs sind sehr witzig. Ich kenne das deswegen, weil wir das ja auch, wenn wir so einen Jahresrückblick oder sowas aufzeichnen, dann haben wir halt auch einen Google Doc, an dem wir alle parallel rumarbeiten. Und es ist halt sehr irritierend, wenn man dann irgendwie sieht, das Cursorfeld desjenigen irgendwie so rumdotzt und dann fängt er an, was zu tippen. Und es taucht ja dann immer so fast simultan mit auf. Und dann ist man manchmal so abgelenkt, weil man dann guckt, was der andere da schreibt und so. Und dann dotzt der Cursor da rum. Das ist immer sehr witzig.
Wir hatten Leute, die angefangen haben, miteinander zu spielen im Google Doc. Es gibt da einen kleinen Tetris-Bereich, wo Leute Tetris gespielt haben, manuell. Tic-Tac-Toe klarerweise und ganz viele andere Dinge. Es war extrem kurios und witzig.
Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Genau, zu dem Thema nochmal. Du wolltest dann nochmal drauf eingehen, wie dann tatsächlich das Thema entstanden ist.
Oh ja, im Endeffekt sind es dann, glaube ich, knapp 200 ernstzunehmende Vorschläge geworden in diesem Google Doc. Das Ganze habe ich dann destilliert wiederum ein Google, wie nennt sich das Ganze? Man kann Polls machen, also Umfragen machen auf Google.
Okay.
Und ich habe es im Endeffekt dort reingeknallt und dann den Leuten nochmal 2 Wochen gegeben, dort zu voten. Und die 5 meistgevoteten Themen wurden dann in einer weiteren zweiten Runde nochmal zur Wahl gestellt, woraufhin sich Life in Space als der Gewinner herausgestellt hat.
Luca, war das tatsächlich dann auch dein Favorit und wie stimmt man sowas ab? Weil man hat ja wahrscheinlich schon vorher so ein bisschen Ideen, in welche Richtung man gehen möchte mit so einem Spiel beim Jam und stimmt man dann eher für ein Thema ab, wo man sagt, da würde meine Idee reinpassen oder wie habt ihr euch da verhalten?
Tja, da muss ich zugeben, solche Themen sind immer recht flexibel. Also wenn man nicht schon komplett sich auf einen Style festgelegt hat, dann kann man mit den meisten Themen, mit einer Grundidee, kann man da schon mitarbeiten. Life in Space war auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Ich glaube, es war auch noch etwas Pixelmäßiges dabei, das fand ich auch interessant.
Ja, ich glaube, ja. Everything is Shapes.
Genau, wir machen ja auch so ein bisschen was Low-Poly-mäßiges vom Style her, das hätte dann auch gepasst. Aber ich meine, ich bin eh Science-Fiction-mäßig immer sehr begeistert und da hat das sehr gut gepasst.
Magst du mal skizzieren, in welche Richtung euer Spiel geht dann?
Ja, das ist so ein Planet-Exploration-Spiel, also mit der prozeduraler Welt. Das sind verschiedene Planeten, die sind potenziell unendlich groß. Darauf sucht man dann Artefakte. Und die Artefakte kann man dann in so einem anderen Bildschirm zusammen craften, um sich dann Crewmembers zu bauen. Und die Crewmembers selber, die verbessern dann wieder die Eigenschaften des Schiffes. wenn die Eigenschaften des Schiffes besser sind, wie zum Beispiel die maximale Fuel-Kapazität oder so, dann kann man auf dem Planeten noch weitere Radien ziehen, ohne dass man wieder zurückfliegen muss, und kann dann wiederum bessere Artefakte finden. Und zum Schluss wird man dann halt in der Lage sein, so weit zu fliegen, ohne Schaden zu bekommen und so weiter, dass man das finale Artefakt findet sozusagen. Mit dem Finale müssen wir nochmal gucken, das könnte man nochmal ein bisschen aufbauschen, dass es ein bisschen spannender wird, außer irgendwas zu finden. Aber das ist jetzt in den letzten Tagen dann noch zu machen.
Eine große Sache, die oft genannt wurde, wenn ich mit Leuten, die beim Game Jam mitgemacht haben, gesprochen habe, war so dieses, das Coole ist halt, dass man da irgendwie Leute kennenlernt, dass man da mit Leuten zusammenarbeitet und wie schnell sich auch im Prinzip so eine Arbeitsatmosphäre bildet mit wildfremden Menschen, die man eben teilweise erst eine Stunde vorher kennengelernt hat und mit denen zusammen an irgendwas arbeiten, so dieses im Idealfall entsteht da dann irgendwie was Magisches so ungefähr. Und das hat sich jetzt natürlich immer auf irgendwas Zentrales bezogen, ne? Weil man sich da dann irgendwie dann zentral trifft. Und in München war das dann halt auch eher so, dass dann halt, ja gut, manchmal kennt man natürlich die anderen Indie-Studios, die in München sitzen und so, aber man kennt möglicherweise die Leute da noch nicht. Und so entsteht dann halt so eine Art Nährboden auch für so eine Indie-Szene. Also so wurde mir das dann in München dann auch immer irgendwie erklärt. Und das ist ja jetzt ein Aspekt, Luca, der völlig wegfällt, wenn man das so dezentral macht, ne? Weil du arbeitest ja mit den Studioleuten zusammen, die du schon kennst, und hast ja jetzt erstmal, bitte korrigier mich, wenn das nicht stimmt, überhaupt keinen Kontakt zu den anderen Jammern, oder?
Naja, übers Internet natürlich, also der LibGDX-Jam-Tag auf Twitter, darüber kann man viel verfolgen, was andere Leute machen. Dann haben wir ja diesen Devlog, wo man lesen kann, was machen die anderen. Persönlichen Kontakt natürlich nicht, das ist richtig. Aber das ist vielleicht auch heutzutage gar nicht so wichtig, wenn man übers Internet kommunizieren kann. Bei einem Jam vor Ort ist es natürlich schön, auch Leute regional zu sehen, also was die regionale Indie-Szene so macht. Ich würde aber auch die Indie-Szene auf keinen Fall in irgendwelche Technologien unterteilen. Das ist die LibGDX-Szene und das ist die Unity-Szene. Mhm. Das mischt sich bunt und ja.
Ja, das sehe ich ähnlich. Der Aufhänger hier war zwar die Technologie, aber im Endeffekt war das nur ein Bootstrapping-Instrument, um Leute zusammen zu bekommen aus einer Community, die dann Leute aus der ganzen Welt in den Jam mit hineinziehen, ungeachtet dessen, ob sie die Technologie kennen oder nicht. Zum Thema soziale Interaktion. Ich bin relativ oft bei lokalen Game Jams dabei, hier in Österreich und teilweise auch in Deutschland. Das stimmt schon, dass man dann natürlich neue Leute kennenlernt. Die Sache ist nur die, wenn diese Jams öfter ausgeführt werden, also auf regulärer Basis, dann wird es ein bisschen so man fängt dann eben an, die Leute doch zu kennen.
Klar.
Und damit ist es dann vorbei im Endeffekt. Also das Netzwerk ist dann schwer erweiterbar.
Klar, weil natürlich auch jetzt für ein Wochenende reisen die Leute dann natürlich eher aus der näheren Umgebung an und nicht irgendwie aus ganz Deutschland oder sowas. Und klar, ja. Dann verstehe ich schon, dass man halt dann sagt, irgendwann ja kocht man ja doch nur in der gleichen Soße so ungefähr, weil man dann halt die Leute alle schon von den vergangenen Jams kennt und da lässt sich dann der Kreis auch nicht irgendwie beliebig erweitern.
Ja, also ich persönlich mag lokale Game Jams, also Leute face-to-face zu sehen ist toll. Ihnen beim Arbeiten direkt zuzusehen, also wirklich real über die Schulter zu blicken, ist super. Aber das war jetzt nicht der Sinn von diesem Jam. Der Sinn von diesem Jam ist im Endeffekt auch den kleineren Leuten vielleicht ein bisschen ein Licht in der Öffentlichkeit zu verschaffen in Form von Internet-Fame.
Wie schaut denn dann deine Aufgabe aus als Initiator? Also sagst du dann erstmal, Bums, hier ist das Thema und jetzt viel Spaß, wir sehen uns in 4 Wochen wieder? Oder was machst du, während dieser Game Jam dann läuft?
Ich habe ein paar kleinere Tools dazu programmiert. Wir verwenden itch.io. Das bin mir nicht sicher, ob das so bekannt ist. Es ist im Endeffekt ein Steam für Indies von einer kleinen Gruppe von Menschen gemacht.
War übrigens auch damals die Plattform, auf der dann alle Spiele von dem Münchner Game Jam veröffentlicht wurden.
Ah, ja.
Ich glaube, das ist da bekannt und gängig als Tool.
Okay. Jedenfalls itch.io hat vor ein paar Monaten, glaube ich, Jams as a Service quasi eingeführt. Das heißt, als Jam-Initiator oder Jam-Organisator kann man itch.io als Backend verwenden, wo man dann die Leute hinschickt und sagt, bitte hier eure Jam-Sachen machen. Das Ganze ist schon sehr weit gediegen, hat aber ein paar kleine Fehler oder nicht Fehler, aber ein paar Features, die fehlen meiner Meinung nach, um dem ganzen Community-Gefühl zu verpassen. Und meine Aufgabe war es eben da, diese zusätzlichen Features extern dazu zu programmieren, um zum Beispiel jetzt die Devlogs zu sammeln und in einem schönen Stream anzuzeigen oder die Twitter-Sachen in einem Widget anzuzeigen und so weiter und so fort. Meine Aufgabe ist also eher organisatorischer und Community-Maintenance-artiger Natur.
Wolltest du nicht auch ein Spiel machen?
Ich wollte, aber das ist mein Fluch. Sobald ich anfange, ein Spiel zu machen, gehe ich wieder zurück in die Middleware, sprich Tools für Spiele zu machen oder für die Spieleentwicklung zu machen. Und das ist auch dieses Mal wieder passiert.
Ich habe dein Video gesehen, was du gemacht hast, in dem du auch so ein bisschen erklärst, was da Sache ist. Und da hast du sowas wie die 10 Gebote des Jams irgendwie formuliert, also zumindest für euren. Ja. Da waren dann Sachen dabei wie man darf existierenden Code und oder Artworks benutzen. Also so nach dem Motto, man muss nicht alles irgendwie von null und von Grund auf neu schreiben. Man darf andere Middleware-Tools und sowas benutzen. Aber ganz wichtig, auch alles muss Open Source bleiben und auch geshared werden. Also so dieses, du musst irgendwie, glaube ich, den Code dann auf GitHub einstellen, damit alle da auch irgendwie drauf zugreifen können. Also auch während des laufenden Jams, so habe ich das zumindest verstanden, darf man dann sich auch das angucken, was die anderen gemacht haben und auch das benutzen für sein eigenes Spiel, ne?
Richtig, ja. Wobei ich das jetzt nicht als kompetitiven Nachteil sehe, sondern eigentlich eher umgekehrt. Es ist einfach eine unglaublich große Lernressource, wenn man jetzt 200 Teams hat, die ihre Werke da quasi veröffentlichen und durchleuchtbar machen.
Mhm. Aber wie schaut es denn dann aus, Luca, aus finanzieller Sicht? Also jetzt geht man mal davon aus, so ein Game Jam, der ein bisschen länger angelegt ist, da sind die Spiele auch eher nicht so kurze Basteleien, so eine Fingerübung für Programmierer, also als Gag gedacht, sondern ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn man da sich 4 Wochen dann hinsetzt, dass man dann schon auch irgendwie langfristig das Ziel verfolgt, das dann auch irgendwie zu veröffentlichen. Und dann gerät man doch auch juristisch in ganz heikle Fahrwasser, wenn man auf einmal Code von anderen Leuten benutzt hat oder Artworks oder was weiß ich was.
Genau, da muss man als Softwareentwickler einfach auch drauf achten, welche Bibliotheken benutze ich, welche Lizenzen haben diese Bibliotheken und auch bei den Assets, bei irgendwelchen Grafiken, kann ich die verwenden, Sounds und so weiter. Da ist man aber so ein bisschen, hat man ein Auge für, wenn man da mitarbeitet. Außerdem Grafiken machen wir ja zum größten Teil selbst, also machen wir alle selbst. Und dann ist es mir auch lieber, wenn ich mit meinen begrenzten Blender-Skills irgendwie ein Model baue, was nicht so schön ist, als irgendwie eins aus dem Netz zu ziehen, wo ich mir mit der Lizenz nicht sicher bin.
Ja. Und was die Kommerzialisierung von solchen Jam-Einträgen, die Open Source sind, betrifft, da hat man natürlich vielleicht die Sorge, dass der Code geklaut wird, die Assets geklaut werden und so weiter und so fort. Dem kann man mit sehr eingeschränkten Copyleft-Lizenzen im Endeffekt entgegenwirken. Also wenn man jetzt zum Beispiel AGPL für den Code verwendet und CC, No Commercial, bla bla für die Assets, ist man auf rechtlicher Seite relativ gut abgedeckt und kann seine Dinge trotzdem noch scheren. Und klarerweise wird es Bad Players geben, die das Ganze ausnutzen, aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit dafür ist relativ gering in dem Fall.
Aber bedeutet diese Lizenz dann nicht immer, dass das irgendwie nicht kommerziell ist? Und natürlich darf man es dann benutzen, aber sobald es kommerziell wird, geht es doch dann nicht mehr, oder?
Also genau, also ich gebe ein Beispiel, wenn Nuke the Moon das Spiel kommerzialisieren wollten, könnten sie auf den veröffentlichten Teil eine Lizenz klatschen, die allen anderen Menschen auf der Welt verbietet, das Ganze kommerziell auszunutzen. Aber nachdem sie die Copyright-Owner sind, können sie natürlich mit dem Ding machen, was sie wollen. Das heißt, sie können selbst das Ganze kommerzialisieren, zusätzliche Sachen dazu programmieren, die sie nicht mehr veröffentlichen müssen und so weiter und so fort.
Und gleichzeitig könnte man das Wissen dahinter, also den Source-Code, trotzdem der Community zur Verfügung stellen und der Community sagen, aber respektiert, dass wir das nicht verkauft sehen wollen. Also solche Lizenzmodelle gibt's.
Mhm. Ist es denn überhaupt euer Ziel? Das habe ich jetzt einfach mal so vorausgesetzt, dass ihr das kommerzialisieren wollt.
Nee, ich glaube, das wird frei bleiben. Also will ich jetzt nicht darauf festgenagelt werden. Ich sehe es eher als Prototyp für eine Möglichkeit, ein weiteres Spiel zu machen, wo ich die Technologie dann schon kenne. Wir haben ja so eine prozedurale Weltgenerierungs-Library benutzt, die wir selber auch geschrieben haben. Und da habe ich jetzt ein bisschen Know-how bekommen. Und auf diesem Know-how würde ich jetzt gerne aufbauen. Das heißt, das wäre die Investition oder das wäre der Gewinn, den ich bei der Entwicklung da hatte.
Das ist ein Phänomen, das man übrigens öfter sieht bei Game Jams. Zum Beispiel die Leute, die Surgeon Simulator gemacht haben. Das war ja auch ein hausinterner Hackathon sozusagen. Und der ganze Sinn dieser Jams oder Hackathons ist ja im Endeffekt das Prototypisieren von Ideen, die man sonst nicht einmal angreifen würde und nicht einmal anschauen würde. Und oft passiert es dann, dass einfache Spielprinzipien relativ schnell und teilweise hochqualitativ umgesetzt werden und es stellt sich raus, das hat was, da könnte man doch was machen mit Geld. Und das ist im Endeffekt auch fast der Hintergedanke jedes Game Jams bis zu einem gewissen Grad. Prototypisierung und Testen von Mechaniken, die man normalerweise nicht angreifen würde.
Also eher so der Gedanke, man versucht sich da einfach mal an der Spielidee, weil so nach dem Motto, ist ja nur in Anführungsstrichen ein Game Jam, da kann man auch mal was riskieren und vielleicht mal Ideen, die man auf dem Papier eher für blöd hält und sich denkt, ah gut, weiß nicht, ob das irgendwie wirklich für ein großes Spiel taugt, und wenn man dann aber feststellt, es macht doch Spaß, dann würde man wahrscheinlich sowieso noch mal komplett anfangen und das sauber programmieren, oder?
Genau, ja.
Okay. Also der Monat Arbeit ist jetzt natürlich finanziell, da habe ich natürlich jetzt für keinen Arbeitgeber gearbeitet, der mir Geld gegeben hat dafür. Aber es hat halt auch einfach verschiedene andere Werte. Ich hoffe, wie gesagt, auch, dass man ein bisschen Popularität damit bekommen kann. Und man kann halt auch versuchen, ob dieses Spielprinzip überhaupt funktioniert. Das weiß man immer erst, wenn man da schon ein bisschen Mechanik programmiert hat.
Wie viele Leute machen denn da insgesamt mit? Oder vielleicht kann man es gar nicht auf Leute runterbrechen, sondern wie viele Projekte hast du denn aktuell so im Blick, Mario?
Laut itch.io-Statistik sind es zurzeit 234 Teams oder Projekte, die sich registriert haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Schwankungsbreiten behaftet. Das heißt, manche dieser Registrierungen sind einzelne Leute, die in aber demselben Team arbeiten. Andere Registrierungen sind wiederum stellvertretend für Teams von 2-3 Leuten und so weiter. Also ich nehme an, es werden ungefähr 200 Projekte aus dem Ganzen hoffentlich rauskommen. Und das ist im Endeffekt für die Art und Weise, wie wir das Ganze vermarktet haben und angepriesen haben, relativ viel. Zum Vergleich, Ludum Dare hat ungefähr 2000 Submissions pro Event. Das ist im Endeffekt der größte Game Jam, den man im Internetform, den man da teilnehmen kann.
Mhm. Echt? Ich dachte immer Global Game Jam, aber ist das...
Ja, Global Game Jam. Ich persönlich bin nicht der größte Fan von Global Game Jam, aber das mag dran liegen, dass sich die lokale Organisation an manchen Orten einfach ein bisschen Schwindlichkeiten, für ein wenig Schwindlichkeiten haben. Das sind leider teilweise kommerzielle Gedanken dahinter von den Organisatoren selbst, die ich nicht wirklich gut heiße. Ludum Dare ist im Endeffekt der wirkliche Indie-Game-Jam, wo es diese Kommerzialisierungshintergedanken nicht gibt. Mhm. Also im Endeffekt, oh, ich habe da ein paar dumme kleine Indie-Entwickler, die das vielleicht nur hobbymäßig machen, wie kann ich aus denen Geld extrahieren? Ich persönlich finde das ein bisschen schäbig. Wie gesagt, ich will das nicht im Global Game Jam umhängen, der an sich mag durchaus gut sein, aber ich weiß, dass manche lokalen Organisationen da ein bisschen schwindlig sind.
Ich glaube, da gibt es aber auch durchaus Ehrenwerte.
Ja, definitiv. Nein, definitiv. Ich möchte das nur beschränken auf manche lokale Organisationen, die ich jetzt nicht namentlich mehr nennen möchte.
Okay. Wie gesagt, kennen beide nur vom Namen her. Ludum Dare ist mir tatsächlich eben auch bekannter, eben noch aus der Superlevel-Zeit, wo die ja dann wirklich teilweise diese Aktion gemacht haben mit, wir schauen uns da jedes einzelne Spiel an. Mhm. Und deswegen ist das, glaube ich, als Name auch bekannter, also zumindest mir persönlich, das heißt aber nicht, dass das da insgesamt, und was die Kommerzialisierung an manchen Stellen angeht, da vermag ich mir keine Meinung drüber zu erlauben, weil ich da einfach zu wenig drüber weiß. Aber deswegen glaube ich dir das durchaus mal, dass da viel Gutes gibt, aber dass an manchen Stellen auch versucht wird, die Idee zu missbrauchen.
Das klingt jetzt alles viel schlimmer natürlich, als es ist. Ich finde einfach nur, dass Ludum Dare diesen Indie-Gedanken einfach am besten trägt. Und das merkt man auch an den Organisatoren. Die kommen wirklich aus dem Feld. Beim Global Game Jam hat man halt teilweise Firmen dabei, die nichts mit dem Ganzen zu tun haben. Was auf der anderen Seite wunderbar ist, weil die das lokale Vor-Ort-Management sponsoren, sei es Getränke, Essen, Räumlichkeiten und so weiter. Und das läuft oft wunderbar und perfekt. Und die haben dann das bisschen Werbung, das sie da machen können, durchaus verdient, meiner Meinung nach. Mhm. Aber es gibt halt leider sehr viele Imitatoren mittlerweile von Ludum Dare, die das Ganze im Endeffekt nur machen, um Geld zu extrahieren. Und wenn man das so anpreist, dass da Geld extrahiert wird, ist das meiner Meinung nach total okay. Wenn man das aber irgendwie so versteckt macht und so tut, als ob man da jetzt der Teil der Community wäre und das aber nicht ist, dann ja, Aber das sind meine naiven.
Nee, ist ja eine vollkommen legitime Meinung. Also gar kein Problem. Gut, also euer Game Jam, um jetzt nochmal wieder quasi den Bogen zum LibGDX zu schließen, der geht noch bis zum 18. Januar und dann läuft erstmal die Frist ab, bis zu der man dann irgendwie sein Spiel eingereicht haben muss. Wie geht's dann weiter? Was steht am Ende dann da?
Am Ende stehen hoffentlich ganz, ganz viele Submissions da, die auf itch.io bewertet werden können, verschiedensten Subkategorien von Grafik, Audio, Game Mechanics bis hin zum Themenfit. Und ich denke, wir werden das Ganze 2 Wochen lang laufen lassen, das Voting. Und nach dem Voting werden wir die Sieger küren und mit Hilfe unserer Sponsoren vielleicht auch mit ein paar kleinen Nettigkeiten ausstatten.
Was heißt Nettigkeiten? Eher so, die kriegen dann irgendwie kleine Aufmerksamkeit, aber jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, hey, der erste Preis ist irgendwie mit...
Nein, doch. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir, also die Sponsoren stellen Hardware zur Verfügung, Mac für Development, iPhones, Spiele-Keys und so weiter und so fort. Und wir wollen dann schon die Gewinner mit diesen Preisen küren. Wir wollen aber natürlich nicht, dass die Sponsoren die Bewertung vornehmen. Also die Community wird das Ganze voten und die Sponsoren werden sich dann dem fügen und den Gewinnern quasi die Preise zuschanzen.
Muss man denn mitgemacht haben oder kann auch jeder einfach irgendwie sich die Spiele anschauen am Ende und dann abstimmen?
Ich werde es wahrscheinlich so aufsetzen, dass es auf itch.io switchable, dass jeder abstimmen kann. Man muss wahrscheinlich einen itch.io-Account haben. Ich möchte Doppelbewertungen vermeiden. Aber man muss nicht mitgemacht haben, um Spiele zu bewerten. Hintergrund nochmal ist im Endeffekt, das Ganze ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit zu tragen. Und wenn jetzt nur die Jammer an sich voten könnten, wäre das dem Ganzen wahrscheinlich weniger zuträglich.
Luca, was hältst du davon? Weil, beziehungsweise sag erstmal, was du davon hältst, bevor ich jetzt wieder schon die Antwort vorgebe.
Ja, also ich bin gespannt. Ich wusste nicht, dass ganz itch.io voten kann. Dann muss ich da auch nochmal ein bisschen Präsenz zeigen. das ist gut. Ich finde, im Internet ist halt immer schwierig, wenn man doppelt voten kann. Also wenn man nicht mit irgendeinem Account votet. Und das ist wichtig, damit da einfach nicht Schundluder betrieben wird. Und die Preise, ja, ist ja schön, wenn man dann da zum Schluss noch irgendwie prämiert wird. Bei uns geht's nur um den Ruhm.
Ja, der olympische Gedanke zählt da. Der Hintergrund meiner Frage war, weil wenn dann alle abstimmen können, dann finde ich, muss nicht, aber kann natürlich wieder so ein gewisser, wer es halt besser schafft, irgendwie seine Community zu aktivieren. Und wer dann zum Beispiel schon mal irgendwie die meisten Twitter-Follower hat, der hat natürlich dann auch schon wieder den Vorteil, wenn er es schafft, die dann zu aktivieren, dass sie da für ihn abstimmen und so. Und dann kann es möglicherweise sein, dass dann vielleicht doch nicht der Beste gewinnt, sondern eher der es schafft, am meisten Leute dann einfach zu aktivieren.
Also definitiv ein mögliches Problemszenario, denke, wird nicht so schwer ausfallen. Soweit ich es jetzt aus der Community herauslesen kann, arbeiten die meisten sowieso nicht wegen der Preise mit. Wir haben auch ein Preistier, das wir randomisiert verschenken. Das heißt, jeder hat die Chance, unabhängig von seiner Popularität oder Twitter-Followern oder Qualität seines Spiels einen Preis zu bekommen. Ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ist sehr schwierig, das so fair wie möglich zu gestalten.
Gut, und dann vielleicht nochmal, Luca, die Abschlussfrage an dich. Jetzt, wenn es dann am 18. zu Ende ist, wie geht's dann weiter bei euch? Stürzt ihr euch dann ein neues Projekt oder habt ihr nebenher schon was anderes laufen mit eurem Studio oder was macht ihr da genau?
Ja, also ich habe schon wieder 50 Ideen, daran scheitert es nicht. Ich glaube, nach dem Jam muss man sich erstmal orientieren, wie es weitergeht. Also, genau, ich will auf jeden Fall weiter Spiele entwickeln. Und die ersten beiden jetzt, Moonsters und das Alien Arc, das sind ja Spiele, wo das nicht auf kommerzieller Art ausgenutzt werden würde. Ich würde gerne mal ein Spiel machen, was man auch bezahlen muss. Also kein Free-to-Play oder kein ganz freies Spiel, sondern eins, was so einen Umfang hat, dass man dafür auch 5 oder 10 Euro verlangen kann. Das wäre natürlich dann eine Aufgabe, die mehrere Monate dauern würde. Aber jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen Erfahrung, wie das mit dem Umfang ist. Und das wäre eigentlich ein Ziel von mir, von uns.
Gut, und Mario, wie geht's bei dir weiter?
Ach, was auch immer daherkommt. Ich werde wahrscheinlich wieder mal versuchen, ein Spiel zu schreiben und dann in die Tiefen der Mittelwehr zurückfallen. Ich habe jetzt ein bisschen einen Hiatus gehabt von der ganzen Community und möchte in diesem Jahr das Ganze ein bisschen wieder gerade biegen. Das heißt, solche Aktionen wie den Jam oder ähnlich geartete Events versuchen zu organisieren.
Gut, ja, normalerweise, oder das heißt normalerweise, das letzte Mal nach dem Game Jam, da hat man erstmal allen irgendwie gute Erholung gewünscht und die meisten haben gesagt so, ja, also geht jetzt dann doch erstmal ein paar Stunden Schlaf nachholen. Das braucht man ja bei euch nicht machen, weil, wie gesagt, über die längere Zeit, da kann man ja auch ein bisschen entspannter arbeiten und kriegt wahrscheinlich trotzdem noch seine normalen Schlafstunden und kann erholt arbeiten. Und wenn, dann liegt es wahrscheinlich nicht am Game Jam, sondern in irgendwelchen anderen privaten Sachen.
An dem Podcast zum Beispiel.
Ja. Also man muss, es ist 10 Uhr, wo wir angefangen haben. Also jetzt jammert nicht so rum, dass das so früh wäre, sondern ich finde, das ist eine sehr normale zivile Zeit.
Ich mache nur Spaß. Ja.
Um 7 Uhr irgendwas gecastet.
Also, ich habe es vorgeschlagen, also es ist alles meine Schuld.
Ja, eben. Gut, alles klar. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Ich hoffe sowohl, dass coole Projekte rauskommen und dass vielleicht die eine oder andere Gruppe dann sogar auf eine Spielidee gestoßen ist, die sich dann weiter zu verfolgen lohnt, die man dann möglicherweise sogar in, wer weiß, paar Monaten, ein paar Jahren dann mal so irgendwo spielen kann. Wir verlinken die Webseite von dir, Bad Logic Games, da findet man alles und dann kann man sich das auch nochmal anschauen. Wir verlinken das PDF, wo die Ideensammlung drin ist und natürlich auch dieses itch.io, aber ich denke, da findet man auch dann von deiner Webseite hin, wo man sich dann die fertigen Projekte anschauen kann. Mhm. Alles klar, dann danke ich euch beiden und viel Spaß noch und bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.